Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Letztes Mal haben wir uns ja die Netflix-Serie vorgenommen, zumindest die erste Episode davon. Und dann habe ich euch doch darum gebeten, abzustimmen, wie ihr denn weitermachen wolltet. Ob ihr mit der Netflix-Serie weitermacht oder ob wir uns die Originalserie zuerst zugute führen. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber von euch haben knapp 75% abgestimmt, dass wir mit dem Original weitermachen sollen. Also werde ich mich natürlich an das Ergebnis der Abstimmung halten und wir machen ganz normal weiter mit dem Original. Was dann nach der dritten Staffel kommt, ich würde sagen, wenn es soweit ist, mache ich einfach nochmal eine Abstimmung. Ob wir dann mit Netflix weitermachen sollen, mit der Legende von Korra, mit den Comics... Ja, ich denke, das wären die drei Optionen, aber das sehen wir dann, wenn wir dorthin kommen. Außerdem gibt es noch eine ziemlich coole Sache, die ich ansprechen wollte. Vielleicht sind euch beiden ja der Fabi-Aang und der Feuerfloh bekannt. Die beiden machen auch einen Podcast zu Avatar, der Herr der Elemente, und sie haben mich dann eingeladen, auch mal als Gast bei ihnen dabei zu sein. Der Fabian mit seinem YouTube-Channel, auf dem es vor allem sehr, sehr viel coolen Avatar-Content gibt, hat mich da einfach mal angehauen und hat gefragt, hey, willst du nicht für eine Folge bei uns dabei sein? Und dann ging das sehr schnell. Letzte Woche haben wir dann zusammen aufgenommen, und zwar die Episode Grabenkämpfe. Ja gut, ausgerechnet die, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes bzw. auf YouTube in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auch mal reinziehen. Das war für mich echt eine coole Erfahrung. Nette Jungs, die beiden. Und die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, vor allem auch die netten Tipps, die ich von den beiden bekommen habe, möchte ich hier natürlich auch umsetzen, um den Podcast immer wieder ein bisschen besser zu gestalten. Daher habe ich beschlossen, am Ende jeder Podcast-Episode die Kommentare, die ihr mir auf Spotify und YouTube hinterlasst, vorzulesen und ein wenig auf sie einzugehen. Und da die meisten von euch das hier auf Spotify hören, möchte ich euch doch bitten, auch mal bei mir auf YouTube vorbeizukommen, mir dort ein Abo oder einen Kommentar dazulassen, das würde mich sehr freuen. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung der Episode. Fangen wir jetzt aber an. Wo waren wir denn zuletzt? Ach ja, das Vermächtnis. Wir haben von der Verbindung mitbekommen, die Zuko und Aang gemeinsam haben. Nämlich Roku, der letzte Avatar. Aangs vorheriges Leben war Zukos Urgroßvater mütterlicherseits. Das ist natürlich ein Riesending für Zukos Suche nach seinem Schicksal, aber in dieser Episode soll es wieder mehr um das Team Avatar gehen. Die haben es heute nämlich faustdick hinter den Ohren und werden richtig kriminell. Der Titel der Episode lautet Gauner und Fallen. Der Start der Episode hat schon etwas Einzigartiges, denn sie ist die erste und einzige Folge, die mitten im Geschehen beginnt. Nun gut, irgendwie sind wir ja immer im Geschehen und somit auch mittendrin, aber damit ist ein Stilmittel gemeint, die Geschichte inmitten der Handlung beginnen lässt. Also wir haben kein Intro oder irgendeine Handlung, die sich aufbaut. Nein, wir landen mittendrin im Geschehen. Irgendetwas ist davor passiert, das uns hierher gebracht hat, aber das erfahren wir erst später. Dieses ganze Geschehen, was hier so geschieht, geschieht in der Feuerfontänenstadt. Diese Stadt hieß früher Nordschungling, aber als zu Ehrenfeuer Lord Urseis eine große Statue von ihm, die Feuer bändigt, im Zentrum der Ortschaft aufgestellt wurde, wurde auch ihr Namen geändert. Vor dieser Statue sehen wir Toph, die vor einigen Verfolgern flüchtet. Sie wird dann aber mit einem Wurfnetz gefangen. Sie fragt dann noch, warum hast du mir das angetan? Und vor ihr steht Katara, überraschenderweise, die ihr die kalte Schulter zudreht und sagt, du hast mir keine Wahl gelassen. Toph wird von ihren Verfolgern im Netz abtransportiert. Oh, das hat uns jetzt aber kalt erwischt. Was ist passiert, dass es zu so etwas gekommen ist? Das Stilmittel hat wohl ganz gut gewirkt und wir sind gespannt, wie sich die Geschichte bis hierher entwickeln konnte. Wir müssen also unbedingt weiter gucken. Passenderweise zu diesem aufregenden Start, der übrigens in medias res genannt wird, beginnt die nächste Szene mit dem Schriftzug drei Tage zuvor. Wir haben in der Eröffnung ja schon mitbekommen, dass zwischen Toph und Katara da irgendeine Streiterei ausgebrochen ist und es sieht so aus, als würden die beiden jetzt hier gegeneinander kämpfen wollen. Toph geht in Kampfhaltung, genauso wie Katara, und sie stehen sich grimmig gegenüber. Aber die ernste Situation wird dann glücklicherweise von Aang gelockert, der sich die Augen verbindet und sagt, ich bin bereit für unsere Trainingseinheit. Puh, ich dachte schon, die beiden würden jetzt miteinander kämpfen, aber glücklicherweise trainieren sie nur mit Aang. Und das Training, das er bisher genossen hat, lässt sich auf jeden Fall sehen. Aang benutzt die Technik, die Toph ihm beigebracht hat, nämlich durch das Erdbändigen seine Umgebung zu sehen, um sowohl ihren als auch Kataras Angriffen auszuweichen. Dem Felsen, den Toph dann auf Aang schießt, wird natürlich ausgewichen, doch unglücklicherweise steht dann Katara direkt in der Schussbahn und wird von Toffs Attacke getroffen. Das macht sie ziemlich sauer und es kommt zu einem Wortgefecht. Sie werfen sich gegenseitig Beleidigung gegen die Köpfe und dann Felsen und Wasser. Das Ganze artet in eine richtige Matschschlacht aus, die dann aber durch Aang gestoppt wird. Katara hat erstmal genug von dem Training, doch Toph meint, während sich Frau Pingelig wäscht, könnten sie ja noch ein bisschen Spaß haben. Also entscheiden sich Sokka, Aang und Toph, gemeinsam in die Stadt zu gehen. Feuerfontänenstadt ist während des Krieges eine richtige Industriestätte geworden. Überall sind qualmende Schornsteine der Fabriken. Sokka bewundert einen Vogelschlag, in dem mehrere Botenfalken landen. Er überlegt sich, ob er sich nicht auch einen anschaffen sollte. Aber so viel Geld haben sie wahrscheinlich gar nicht. Aang zeigt ihnen das letzte Silberstück und er fragt sich, was sie damit kaufen sollen. Toph meint dann aber, anstatt etwas zu kaufen, sollten sie es lieber vermehren und deutet auf einen Hütchenspieler unten auf der Straße. Hütchenspieler kennt ihr doch bestimmt alle. Habt ihr doch sicher mal in der Fußgängerzone oder so gesehen. Obwohl, ich muss zugeben, inzwischen sind es eher weniger geworden. Nun, früher konnte man selten durch irgendwelche Innenstädte laufen und nicht irgendeinem Hütchenspieler begegnen. Doch nun, wo das Internet viel mehr Möglichkeiten bietet, die Menschen zu betrügen, ist wohl auch diese Arbeit der Digitalisierung zum Opfer gefallen. Jedenfalls erklärt uns Toph das Hütchenspiel und die Betrugsmasche. Natürlich wird das Steinchen, das der Spieler unter den Hütchen hat, in letzter Sekunde in seinem Ärmel verschwinden, sodass er immer gewinnt. Aber weil Toph den Stein durch Erdbändigen erspüren und sogar bewegen kann, schlägt sie den Trickser in ihrem eigenen Spiel. Das hier ist übrigens eine der Situationen, in denen gezeigt wird, dass Toph auch Erde spüren kann, die nicht direkt über den Boden mit ihren Fußsohlen verbunden ist. Ich selber aber vermute, dass das nur in ihrem näheren Umkreis geht. Also ein paar Meter, höchstens die Größe der Erddonner-Arena aus Staffel 2 wird sie damit nicht abdecken können. Sonst wäre das ziemlich übertrieben stark. Also, lass die Betrügereien beginnen. Der Hütchenspieler bemerkt, dass Toph blind ist und fragt, ob sie nicht mitspielen will. Toph tut dann auch auf ganz hilflos und ertastet erstmal die Becher auf dem Tisch vor ihr und legt dann das Silberstück auf den Tisch. In den ersten Spielen solcher Betrüger gewinnt man meistens. Diese werden manchmal sogar von Komplizen gespielt, um die Passanten drumherum zum Spielen anzuspornen und zu zeigen, hey, hier gibt es wirklich die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Wenn es dann aber um einen größeren Einsatz geht, tja, dann schlägt der Betrüger zu und der Stein verschwindet im Ärmel. So ist es auch hier. Wir können sehen, wie unter jedem der Hütchen ein Stein platziert wird, die der Trickser zuvor in seinen Ärmeln hatte. Dies passiert alles während des Mischens und wird uns in Zeitlupe gezeigt. Jetzt, wo unter jedem Hütchen ein Stein ist, kann Toph natürlich nur gewinnen. Und der Trickbetrüger fordert sie auf, doch ein bisschen mehr einzusetzen. Und zwar Sokkas schönes Schwert. Dafür will Toph dann aber auch 40 Silberstücke, wenn sie gewinnt. Der Einsatz steht und der Hütchenspieler beginnt zu mischen. Natürlich fliegen die Steine jetzt einer nach dem anderen in die Ärmel des Mannes, doch den letzten Stein spürt Toph natürlich und mit einer Bewegung ihrer Hand befördert sie ihn wieder unter das Hütchen. Sokka und Aang können bei den schnellen Bewegungen, die der Mann macht, gar nicht mehr mithalten. Aber als Toph dann richtig rät, kann er seinen Augen kaum glauben, als das Steinchen noch unter dem Hütchen liegt. Toph und die anderen nehmen natürlich ihre Einsätze und verschwinden so schnell wie möglich. Mit Körben voller Essen und mit lachenden Gesichtern kehren sie ins Camp zurück. Nachdem sie Katara erzählen, woher sie das ganze Geld für die Einkäufe hatten, ist sie nicht so begeistert von der Aktion. Toph fragt dann, warum sie was dagegen hat. Sie hat doch nur einen Trickser ausgetrickst. Oder hat sie einfach nur etwas dagegen, weil es Spaß macht? Ah ja, Katara wird in dieser Episode noch einige Male als Spaßbremse bezeichnet werden. Katara versucht dem zu widersprechen und legt sich demonstrativ Momo auf den Kopf. Ach Mensch, das ist nicht spaßig, das ist cringe. Aang gibt Katara dann aber sein großes Avatar-Ehrenwort, dass sie solche Betrügereien nicht noch einmal versuchen werden. Jedoch scheint das Ehrenwort des Avatars hier nicht besonders viel zu wiegen, denn in der nächsten Szene sehen wir sie, wie sie in der Stadt einen Menschen nach dem anderen übers Ohr hauen. Das beginnt beim Glücksspiel mit Würfeln, wo Toph natürlich durch ihr Erdbändigen die Würfel fallen lassen kann, wie sie will. Als nächstes beim Hau den Lukas, eine Jahrmarktsattraktion, die hier wohl so manipuliert ist, dass selbst die Stärksten die Kugel nicht ganz hoch bis zur Glocke kriegen. Und dann natürlich noch die Königsdisziplin der Trickbetrügerei, sich scheinbar von einer Kutsche anfahren lassen. Sokka, verkleidet als Polizist, hat den Unfall natürlich gesehen und lässt sich vom Mann in der Kutsche reichlich dafür bestechen, dass er dieses Vergehen ignoriert. Zurück im Lager ist Katara natürlich immer noch nicht sehr glücklich darüber, wie die drei anderen an ihr Geld gekommen sind. Sie befürchtet, wenn sie weiterhin solche Tricksereien anstellen würden, würde das irgendwann mal auffliegen. Damit sollte sie auch recht behalten, wie wir demnächst sehen, aber Toph meint, sie soll sich einfach mal locker machen. Sie haben Geld, sind frei und sie haben niemanden, der ihnen sagt, dass sie sich an die Regeln halten sollen. Ah ja, Katara merkt jetzt langsam, woher der Wind weht. Sie meint, Toph würde sich nur so aufführen wegen ihrer Eltern, weil sie so kontrollierend und so streng waren, aber Toph würde sie deswegen nicht hassen, sondern Katara glaubt, dass sie sie sogar vermisst. Ja, nach diesem Vortrag schnappt Toph auf jeden Fall ein und schließt sich in ihrem Erdzelt ein. Sokka hat lustigerweise noch bei der Erwähnung des dreieugigen Brandbändigers, der sie immer noch verfolgt, eingeworfen, er hätte den passenden Namen für ihn, der Sprüh-Sprüh-Knall-Bumm-Mann. Ah, dieser Einwurf, vor allem in der Situation, stieß jetzt auf nicht sehr viel Annahme. Aber ein bisschen Comic Relief ist schon cool. Sokka geht jetzt jedenfalls in die Stadt, um einzukaufen. Er besorgt sich einen Botenfalken. Er nennt ihn Falkelein. Ja, ich weiß, das ist irgendwie nicht sonderlich kreativ. Aber als er dann zurück ins Camp gehen will, läuft er an einer Plakatwand vorbei und dort findet er einen Poster von Toph. Es ist ein Gesuchtplakat und auf dem steht neben einer sehr gefährlich anmutenden Karikatur von ihr, dass sie, hier betitelt als die Ausreißerin, gesucht wird. Ich übersetze das mal. Die Behörden haben eine Belohnung von 1000 Goldmünzen für die Ergreifung dieses 12-jährigen Mädchens ausgedetzt. Sie tarnt sich als Blinde und ist, obwohl sie sehr klein ist, äußerst gefährlich. Jeder Hinweis wird umgehend belohnt. Was sehr interessant ist, ist, dass sie hier beschrieben wird als jemand, der sich als Blinde tarnt, also womöglich gar nicht blind ist. Ich vermute, das hängt mit ihren ganzen Betrügereien in der Stadt zusammen. Die Behörden gehen wohl davon aus, jemand, der blind ist, könnte unmöglich so viele Leute über den Tisch ziehen. Die Blindheit muss also gespielt sein. Daher wissen sie wahrscheinlich auch nicht, dass es sich bei Toph um eine Erdbänderin handelt. Oder? Jedenfalls gibt es auf dieser Plakatwand noch mehr zu sehen. Auf dem kleinen Poster direkt rechts neben dem vom Toph steht Feuer Festnahmen. Ich nehme mal an, dass das bedeutet, dass alles, was links neben diesem Poster ist, einfach nur Verhandlungsplakate sind, die Menschen auf diesen Postern also gesucht werden. Daneben ist dann ein Plakat mit einem Vogel drauf, das Werbung macht für das Training von Botenfalken. Es steht drauf, dass sich die Botenfalkenschule jeden Morgen bei Sonnenaufgang am Postamt trifft und dass jede Stunde 3 Kupfermünzen kostet. Und ganz rechts haben wir dann noch ein Poster, das 2 Drachen zeigt, die sich herzförmig ineinander verschlungen haben. In der Überschrift steht Ascheninseltheater. Das wird wohl ein Werbeplakat sein für das berühmte Theaterstück Liebe unter Drachen. Ich find's ganz cool, dass sie dieses Plakat hier schon haben, weil das gibt so schon einen kleinen Geschmack auf das, was uns später in der Staffel noch erwartet, auch wenn es nicht besonders auffällt. Das Verhandlungsplakat mit Toph nimmt Sokka auf jeden Fall mit und zurück im Lager zeigt es Sokka auch direkt Toph, die es aber natürlich nicht lesen kann, weil sie blind ist. Ja, wieder Blindenwitze hier, die sind auch immer gut. Sokka erklärt es ihr dann. Toph ist natürlich sehr begeistert, auch von ihrem Spitznamen. Aber sie will natürlich, dass Sokka das für sich behält. Der hat anfangs so ein paar Bedenken, weil Katara scheint ja irgendwie doch recht gehabt zu haben. Doch Toph meint, hey, wir haben jetzt genug Geld, damit du schön bei der Invasion helfen kannst, Appa eine gute Rüstung schmieden lassen kannst und besorg dir doch gleich einen Atlas für die Feuernation. Gib ihm einen einen Sack voll Geld und nimmt ihm das Plakat ab, steckt es bei sich ein und sagt, das bleibt jetzt lieber unter uns, ne? Ah, ich weiß nicht. Zocker mag zwar das schöne Geld und die vielen Sachen, die man damit kaufen kann, aber ich denke, an sich hat er kein gutes Gefühl dabei. Aang und Katara kommen jetzt gerade vom Wasserbändigungstraining und Katara meint dann zu Sokka, oh Gott, du hast dir doch nicht wirklich einen Vogel gekauft. Aber Sokka sagt, natürlich, jetzt können wir überall Briefe hinsenden. Er weiß aber noch nicht so genau, wie das funktionieren soll. Und natürlich fangen Momo und Falky Line einen Streit an. Das mit dem Plakat bleibt aber nicht lange ein Geheimnis. Sokka und Toph kommen gerade wieder von einem Diebeszug aus der Stadt zurück, mit zwei großen Säcken voller Münzen. Katara konfrontiert dann Toph, sie hat das Plakat zwischen ihren Sachen gefunden und sie meint, sie müssen unbedingt mit den Betrügereien aufhören, weil das bringt sie nur in Gefahr. Das artet natürlich wieder in einen Streit aus. Toph wirft Katara vor, dass sie sich aufführt, als wäre sie die Mutter von allen hier. Sie ist aber genauso jung wie alle anderen und könne niemandem Befehle geben. Aang und Sokka werden dann auch noch kurz von Katara auf eine recht lustige Weise in diesen Streit hereingezogen, die uns zeigte, dass Katara wirklich sich manchmal sehr wie eine Klucke aufführt. Aber Toph und Katara gehen dann auseinander, weil sie sich einfach gerade nicht gegenseitig ertragen können und die beiden Jungs fragen sich, wie sie das wohl wieder hinbiegen könnten. Sokka hat dann die Idee, dass er einfach in Toffs Namen einen Brief an Katara schreibt, worin steht, dass sie sich entschuldigt. Diesen Brief würde er dann einfach mit seinem Botenfalken an Katara schicken und hey, Moment mal, was haben wir denn da? Sokka greift gerade nach seinem Pinsel und da sehen wir sie. Diese Statue, kommt die euch vielleicht nicht bekannt vor? Diese Affenstatue mit den rubinroten Augen? Erinnert ihr euch noch, als Iroh sich genau so eine von den Piraten gekauft hat? Ich frag mich, ob das dieselbe Statue ist. Witzig wär's schon. Und ich frag mich, wie sie dann den ganzen Weg hierher geschafft hat. Nun, wenn wir das ein bisschen zurechtspinnen, könnte ich mir vorstellen, dass als die Piraten damals noch in der ersten Staffel Sukos Schiff mit dem Sprengstoff beladen haben, um es dann später in die Luft zu sprengen, könnten sie sich die Statue ja einfach wieder mitgenommen haben. Sie haben sie doch sicher erkannt, weil sie wussten, hey, die haben wir dem doch verkauft. Und dann später hat Zhao die Piraten bestimmt hintergangen und sie in den Knast gesteckt und ihr ganzes Hab und Gut ist dann irgendwo in der Feuerration herumzirkuliert. Und genau so könnte diese Statue dann vielleicht auch ins Feuerfontänendorf gelangt sein, wo sie in irgendeinem Stand wieder angeboten wurde. Und jetzt ist sie wieder bei Sokka. Aber wenn wir schon von den Piraten reden, reden wir doch auch mal über die Episode mit der Schriftrolle. Denn erinnert ihr euch noch, dass Katara die Schriftrolle geklaut hat? Und sie beschwert sich hier über die ganzen Betrügereien. Ein wenig komisch ist das schon, vielleicht etwas inkonsistent, aber wer weiß, das mit der Schriftrolle ist ja auch schon ein bisschen her. Naja, aber was versucht Sokka denn jetzt? Sokkas Plan mit dem Brief ist aber schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn Toph kann natürlich nicht schreiben, weil sie blind ist, und Katara weiß das natürlich, und sie ist stinksauer auf ihren Bruder, dass der so einen Mumpitz hier versucht. Er sieht es ein, dass er das Problem anders lösen muss. Er geht zu Toph und nimmt sie mit, damit sie sich mal miteinander unterhalten. Sie setzen sich an eine kleine Klippe, unter der Katara gerade ein Bad nimmt. Sie bemerkt nicht, dass sie da sind. Sokka pflichtet Toph erst zu, dass Katara ganz schön nerven kann, dass sie rechthaberisch und kontrollierend ist. Aber er verlässt sich darauf. Toph versteht das erst nicht, doch Sokka erzählt dann vom Tod seiner Mutter. Als sie starb, hatte er so gut wie keine Familie mehr am Südpol, da sein Vater auch bald wegfuhr. Aber Katara war da, und sie übernahm die Verantwortung, füllte die Leere, die ihre Mutter hinterließ. Und jetzt kommt's richtig dicke. Sokka vertraut Toph an, was er zuvor noch niemandem gesagt hatte. Er erinnert sich kaum noch, wie seine Mutter aussah, aber immer, wenn er sich ihr Gesicht vorstellt, sieht er jetzt Kataras Gesicht. Sie war immer für ihn da und hat sich immer um ihn gekümmert. Toph meint dann, dass sie Kataras bemutternde Art zwar nervig, aber auch ganz gut findet. Im Gegensatz zu ihrer leiblichen Mutter mag sie Katara sogar genauso, wie sie ist. Katara hat das natürlich alles mitgehört und ist zu Tränen gerührt. Toph verdrückt auch eine Träne. Das ist ein sehr schöner Moment, wie ich finde. Gefühle, Liebe, Verständnis, da wird mir ganz warm ums Herz. Was aber ein wenig komisch ist, sind die Dimensionen dieses Felsens hier, auf dem sie sitzen. Aus Kataras Perspektive können wir sehen, dass die Füße der beiden unter dem Überhang zu sehen sind. Aber von oben ist der Überhang doch ziemlich dick und ihre Füße reichen nicht bis nach unten. Sollten also nicht für Katara sichtbar sein. Die einzige Möglichkeit ist, dass sich ihre Beine auf eigenartige Weise verlängert haben müssen. Oder sie haben einfach etwas beim Zeichnen vermasselt. Naja. Am Abend treffen dann die beiden Mädchen aufeinander und Toph fällt Katara schon ins Wort und entschuldigt sich. Sie sagt, dass sie mit den Betrügereien aufhören will, aber Katara meint dann, dass sie doch einfach auch mal mit dabei sein will. Aang und Sokka im Hintergrund sind ganz baff und das ist noch nicht genug, denn Katara hat selbst eine Idee, wie sie ein richtig großes Ding drehen können. Die beiden Jungs sind dann völlig am Ende, sogar mit Schaum vor dem Mund. Der Plan ist auch eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Sie will Toph bei den Behörden anzeigen, um die hohe Belohnung auf ihrem Steckbrief einzukassieren. Dann soll sich Toph mit Metallbändigen wieder befreien. Und so kommen wir wieder zur Szene ganz am Anfang dieser Episode zurück, in der Toph scheinbar von Katara verraten wird. Sie wird dann vom Hauptmann der Behörde, ich nehme mal an, das ist der Typ hier, so eine Art Oberkommissar oder so ähnlich. Jedenfalls von dem Mann wird sie gelobt und fordert dann die Belohnung ein. Toph kommt derweilen ins örtliche Gefängnis, aber leider kommt sie nicht in eine Metallzelle wie zuvor angenommen, sondern in eine Zelle aus Holz. Katara wird dann leider auch um das Geld gebracht, denn im Büro des Hauptmanns tritt dann der Sprüh-Sprüh-Knall-Bumm-Mann auf und sperrt sie in dieselbe Zelle wie Toph. Scheinbar war die ganze Sache eine Falle für den Avatar, die der Sprüh-Sprüh-Knall-Bumm-Mann erdacht hatte. Was ich aber eigenartig finde, ist, dass er scheinbar weiß, dass Toph eine Metallbändigerin ist. Die einzigen, die noch von dieser Fähigkeit wissen, sind die beiden Typen, die ihr Vater hinter ihr geschickt hat. Wisst ihr noch? Die beiden, Shifu und Meister Yu, die wahrscheinlich in dieser Metallkiste verhungert sind? Naja, ich glaube, sie wurden irgendwie gerettet und haben sich seitdem nicht mehr in die Heimat getraut, da sie Toffs Vater einfach nicht unter die Augen kommen konnten. Der Sprüh-Sprüh-Karl-Bumm-Mann hat sie vielleicht im Laufe seiner Suche nach dem Avatar ausfindig gemacht und hat über Toffs Metallbändigen herausgefunden. Und deshalb ab in die Holzzelle! Das wäre jedenfalls der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum ich glaube, dass sie jetzt in diesem Schlamassel sitzen. Sokka und Aang werden im Lager langsam ungeduldig und gehen die Stadt, als die beiden zu lange wegbleiben. In der Zelle sprechen dann Toph und Katara miteinander und Katara gibt zu, dass sie diesen Betrug nur durchziehen wollte, weil sie auch spaßig und risikoreich sein wollte. Toph gibt dann zu, dass Kataras Worte über ihre Eltern von ihrem Streit vorhin wahr waren. Gerade weil sie der Wahrheit entsprachen, wurde Toph so wütend und sie gibt dann zu, dass sie durch ihr Verschwinden ihren Eltern bestimmt sehr wehgetan hat. Wieder ein schöner emotionaler Moment, der hier sogar in einer wunderbaren Umarmung endet. Einfach schön, ach, diese emotionalen Momente bei Avatar, die sind echt immer super rübergebracht. Nicht so schön ist allerdings, dass draußen Aang und Sokka vom Sprüh-Sprüh-Knall-Bumm-Mann angegriffen werden. Sokka glaubt inzwischen, dass der Name doch nicht so passend ist. Übrigens, Aang hat hier die Attacke vorhersagen können, durch die Luftbändiger-Technik herannahende Geschosse durch Luftveränderungen um ihn herum wahrnehmen zu können. Das funktioniert, wie wir aus der Legende von Korra wissen, am besten, wenn man eine Glatze hat, weshalb auch so viele Luftbändiger sich den Kopf rasieren. Aber bei Aang ist diese Fähigkeit wohl so gut ausgeprägt, dass er das auch trotz Haaren und Stirnband hinbekommt. In der Zelle bekommt Katara dann eine Idee, als sie draußen den Kampf hören. Ihr fällt auf, dass sie schwitzt und beginnt dann auf der Stelle zu laufen, um noch mehr zu schwitzen. Toph hält sie zuerst für verrückt, aber sie benutzt dann das Wasser auf ihrer Haut zum Bändigen, um damit den Holzkäfig zu zerstören. Draußen kommen Aang und Sokka nur knapp davon und wäre Katara nicht gekommen und hätte den Kopf vom Knallbummann eingefroren, wäre Aang jetzt Asche. Als er das Eis um seinen Kopf zerschlägt, ist er richtig sauer. Toph feuert bei ihrer Flucht noch einen Felsen auf ihn und er schießt mit seinem Auge drauf und zerberstet ihn in 1000 kleine Teile. Ein Steinchen fliegt ihm dann entgegen und trifft ausgerechnet das dritte Auge auf seiner Stirn. Das tut dem Typen wohl richtig weh. Dieser Punkt bündelt nicht nur die ganze Energie, aus dem er auch bändigt, sondern ist auch seine Schwachstelle. Er fasst sich an die Stirn und schreit vor Schmerz und Zorn. Er will nochmal schießen, aber der Bändigungsvorgang geht nach hinten los. Um den Sprüh-Sprüh-Knall-Bummann knallt es in der Luft und die Explosion wird nicht von ihm weg in einen Strahl gerichtet, sondern alles explodiert vor ihm. Er wird zurück in eine Wand geschleudert, ist aber noch am Leben. Auf der Flucht kommt Sokka dann noch ein passenderer Name für ihren Verfolger ein, der Verbrutzelmann. Und dann nennen wir ihn ab jetzt halt Verbrutzelmann. Geht auch viel leichter über die Zunge als Sprüh-Sprüh-Knall-Bummann, ne? Der Brutzler, Brutzler, ja klar, demnächst macht er noch neben Bohlen und Kahn Werbung für irgendwelche Würstchen. Der Verbrutzlermann also, okay. Zum Abschluss sehen wir das Team Avatar noch mit Appa an einen neuen Ort landen. Toph bittet Katara dann um ihre Hilfe, einen Brief für ihre Eltern zu schreiben. Das ist richtig schön, vor allem nach dem, was sie in der Holzzelle gesagt haben. Katara hilft ihr natürlich dabei gerne. Sie schicken die Nachricht dann mit Sokkas Botenfalken weg. Der hat aber scheinbar nichts davon mitbekommen und fragt am Ende noch, wo denn Falkilein sei. Ja... Übrigens, das ist das letzte Mal, dass wir Falkilein sehen werden. Das einzige Mal und erste Mal in dieser Episode. Was wohl aus dem Vogel und dem Brief passiert ist, das bekommen wir leider nicht mehr mit. Aber, wie ich schon zuvor angekündigt habe, jetzt zum Ende der Episode, möchte ich ein paar nette Kommentare vorlesen, die ihr mir auf YouTube oder Spotify hinterlassen habt. Unter der letzten Episode habe ich ja euch gefragt, was ihr von der Netflix-Serie haltet und die meisten von euren Kommentaren dazu waren eigentlich recht gut. Aang zum Beispiel kommentiert, ist okay. Party Marty kommentiert, ist ganz okay. Nino Bossart sagt gut und BJB Fern sagt nice. Helge Klutzig sagt, nee, muss nicht. Und Linky Boy schreibt, ich mag das Original mehr. Cute Cookie 230 schreibt sogar Netflix-Serie auf die 1. I love it. So im Großen und Ganzen würde ich eure Einschätzungen dann so ja doch im oberen Bereich ansiedeln. Wo ihr findet, die Serie ist gut, aber das Original ist besser. Ich glaube, darauf können wir uns auch alle einigen. Sissy fragt zu der Live-Action-Serie auch noch, ob die Serie auf Amazon Prime rauskommt. Ich habe nämlich keinen Netflix. Es tut mir leid, das ist eine exklusive Netflix-Produktion. Die gibt es leider nur dort. Außer diesen Kommentaren gab es noch viele andere nette, die ihr mir habt zukommen lassen. Siyil zum Beispiel kommentierte, ich mochte die Folge, ich liebe deinen Podcast, bitte mach weiter. Vielen, vielen Dank, das ist echt lieb, danke. SB hat unter der Episode das Vermächtnis kommentiert, das hat jetzt nichts mit der Podcast-Folge zu tun, aber ich wollte dir nur mal sagen, dass deine Singstimme total wie die von Iro ist, das finde ich richtig schön. Vielen Dank, das habe ich jetzt nicht bewusst versucht nachzumachen, aber es freut mich sehr, dass meine musikalischen Interlüden dir da gefallen haben. Luise hat dann kommentiert, ich habe jetzt die Serie beendet und möchte die Comics und so lesen, aber ich bin mir nicht sicher, was ich zuerst lesen oder gucken soll. Könntest du vielleicht eine Art Bedienungsanleitung machen? Ja klar, das ist eigentlich recht einfach. Die Comics, die sind alle durchnummeriert und die sind im deutschsprachigen Raum bei Crosscult erschienen. Die Geschichte wird dann fortgeführt im Dreiteiler Das Versprechen und danach kommen andere Dreiteiler, die man aber auch jeweils zusammen in einer Sammler- oder Spezialausgabe kaufen kann. Der in Deutschland unter der Nummer 4 erschienene Band ist da eine Besonderheit, weil der ist eigentlich in Amerika sogar noch früher erschienen als Das Versprechen, wurde bei uns aber erst später verlegt. Der vierte Band enthält mehrere einzelne kurze Geschichten, die noch während der Serie spielen. Wenn du also mit den Comics anfangen willst, empfehle ich dir, start mit Band 4, Die verlorenen Abenteuer, und dann Band 1, 2, 3, Das Versprechen. So sind wir mal weiter. Leo 15 schrieb, ich liebe Avatar. Ja, Leo, ich auch. Kathleen K. schreibt, bester Podcast, Daumen hoch, Smiley-Face. Das würde ich mal nicht unbedingt behaupten, aber ich gebe mir Mühe. So, und dann gehen wir noch kurz in die YouTube-Kommentare. Die sind natürlich nicht so zahlreich wie die Spotify-Kommentare, deswegen beschränke ich mich da jetzt erstmal auf die von der Folge mit der Netflix-Serie. Hier hat Kriegslocke geschrieben. Auch wenn die Netflix-Serie ihre Schwächen hat, fand ich sie super. Vor allem, dass wir in der ersten Folge den Genozid an den Luftnomaden sehen dürfen, waren mal anders. Auch die ganzen Charaktere wurden sehr gut dargestellt, bis auf ein paar Ausnahmen. Während Iroh super dargestellt wird und mein Liebling bleibt, bleibt, werde ich mit Zuko und Katara nicht warm. Ja, das Gefühl hatte ich auch, aber Zuko finde ich trotzdem gut gespielt. Zu Zuko schreibt Kriegslocke dann weiter, er kommt mir irgendwie zu weinerlich vor, was auch an seiner deutschen Stimme liegt, welche in der Animationsserie besser ist, obwohl es der gleiche Sprecher ist. Seine Stimme ist hier nicht zornig genug, wie sie im ersten Buch üblich war, und passt eher zu Buch 2. Ja, das stimmt, sie haben in der deutschen Synchronisation der Netflix-Serie ziemlich viele Leute, die wir auch aus der Originalserie kennen, zurückgeholt. Ich finde es immer cool, wenn man dann die alten Stimmen sozusagen wiedererkennt. Als nächstes schreibt dann It's Tough Gaming endlich wieder eine neue Folge. Herzchen und Smiley Faces, ich liebe deine Folgen. Ah, das ist sehr nett von dir. Vielen Dank, ich freue mich, dass dir gefällt. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir dann diese Episode auch ab. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, dass ich euch nächstes Mal wieder beim Podcast der Elemente mit begrüßen kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis denne.